Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind zu unserer ersten Ausgabe von Andruck im neuen Jahr, unserem Magazin für politische Literatur. Im Studio ist Katrin Stövesand. Es geht ein bisschen alarmistisch los heute bei uns. Zusammen mit der Politologin Barbara Walter schauen wir auf die Gefahr von Bürgerkriegen. In den USA wie auch andernorts. Zweites Thema wird die Opioidkrise in den USA sein. Der Journalist Patrick Redden Keefe schreibt über den Pharmakonzern Purdue und die Familie dahinter. Danach geht es um die Eigenheiten des Gesundheitssystems in der DDR in einer Studie des Historikers Florian Bruns. Warum stellen politisch motivierte Gewalttäter ihre Verbrechen öffentlich zur Schau? Demonstrative Gewalt, ihre Formen und Folgen beleuchtet die Politologin Lee-Ann Fuji in ihrem letzten Buch, das posthum veröffentlicht wurde. Der Sturm auf das Kapitol in den USA vor zwei Jahren hat deutlich gemacht, wie antidemokratische Kräfte und umstürzlerische Gewalt mobilisiert werden können. In diesem Fall übernahm das der wütende, weil abgewählte Präsident.
We're gonna walk down to the Capitol.
Nach den Gewaltexzessen des 6. Januar und der massiven Kritik an seiner Rolle darin ruderte Donald Trump zurück und wandte sich gegen diejenigen, die er zuvor animiert hatte.
To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
Die Erschütterung in den USA nach diesem Ereignis war groß. Ebenso das Bedürfnis nach Erklärungen und nach Analyse. Wie groß ist die Gefahr für solch bürgerkriegsähnliche Zustände oder gar einen wirklichen Bürgerkrieg? Im vergangenen Jahr haben wir Ihnen das Buch von Stephen Marsh vorgestellt. Der kanadische Journalist spielt darin mögliche Bedrohungsszenarien durch und sagt eine weitere Spaltung der USA voraus. Jetzt ist die deutsche Übersetzung des Buches von Barbara F. Walter erschienen. Sie lehrt an der Universität von Kalifornien und ist Expertin für die Umstände und Eigenheiten von Bürgerkriegen. In ihrem Buch führt sie aus, welche Umstände kriselnde Staaten in Aufruhr und Chaos stürzen können. Bürgerkriege. Warum immer mehr Staaten am Abgrund stehen, lautet der deutsche Titel. Und Gregor-Peter Schmitz hat das Buch für uns gelesen. Herr Schmitz, ich habe es bereits erwähnt, Barbara Walter erklärt, wie Bürgerkriege beginnen. Ja, wie genau tun sie das?
Sie unterscheidet oder identifiziert einen Zustand, der zwischen Autokratie und Demokratie liegt. Sie sagt, dass dann die größte Gefahr bestehe. Also es können entweder Autokratien sein, die allmählich die Kontrolle verlieren über ihr Volk oder die Bürger. Oder es können eben auch Demokratien sein, bei denen die Institutionen ins Wanken geraten. Und in beiden Fällen ist eigentlich das Ergebnis das gleiche, dass sich starke Fraktionen bilden innerhalb der Bevölkerung, innerhalb des Landes und sich gegenseitig dadurch so stark bekämpfen. Und sie unterscheidet ein wenig zwischen Bürgerkriegen, die es früher gegeben hat, die aus anderen Gründen geführt wurden. Also es vielleicht um Klassenkampf ging, beispielsweise in der Russischen Revolution oder um Ideologien, beispielsweise in China. Und sagt, dass es jetzt und seit dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach, in der es auch immer noch Bürgerkriege gab und gibt, eher um Ethnien geht. Also eher um die Frage, wie ist die Verteilung innerhalb eines Landes? Und der interessante Punkt ist dabei, dass sie gar nicht so sehr sagt, dass die gefährlichsten Akteure dabei diejenigen seien, die vielleicht sich etwas holen wollten vom Kuchen und aggressiv würden, sondern eher die, die verteidigen möchten, was sie haben. Sie spricht von den Men of the Soil, also den Menschen, die mit dem Boden dort verbunden sind, des jeweiligen Landes und die eben gegen ihre eigene Abstiegsangst kämpfen. Das ist natürlich zum Beispiel etwas, was wir gerade in den USA sehr nah miterleben können.
Ja, nun ist die Autorin ja auch US-Forscherin. Das heißt, es geht vor allem in ihrem Buch um ihr Land, um die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie ist denn da die Prognose von Walter? Stehen denn die USA wirklich ihrer Ansicht nach am Rande eines Bürgerkrieges?
Das ist eigentlich die deprimierende Erkenntnis des Buches. Sie sagt zwar nicht, dass es wieder einen Bürgerkrieg geben wird, wie es ihn schon einmal sehr, sehr blutig auf amerikanischem Boden gegeben hat, weil eben die heute auch auf andere Art und Weise ausgeführt würden. Aber sie ordnet die USA, die stolze USA, schon eindeutig in der gefährdeten Kategorie ein. Unter anderem, weil sie sagt, dass eben die gerade beschriebenen Spaltungen und die Fraktionen ja mit Händen zu greifen seien in den USA. Sie identifiziert dabei durchaus etwas parteiisch, natürlich von ihrer Sichtweise, vor allem die Republikanische Partei, die mittlerweile ihre eigene Sekte bilde in diesem Gebilde. Und sie erwähnt auch die destruktive Kraft von sozialen Medien. Das ist also ein sehr wichtiger Aspekt in ihrem Buch, die natürlich in den USA, wo diese sozialen Netzwerke in der Regel entstanden sind, nochmal deutlich stärker ist. Und sie zitiert sogar Voltaire dann an einer Stelle, dass wenn man an die größten Absurditäten glaube oder man es schaffe, die Leute davon zu überzeugen, dass man sie dann auch dazu bringe, die größten Monstrositäten zu begehen. Insofern ja, sie sieht auch die Vereinigten Staaten von Amerika durchaus am Rande eines Bürgerkrieges.
Und für diese Spaltung, höre ich daraus, macht sie nicht nur Donald Trump verantwortlich.
Das ist interessant. Sie macht Donald Trump in gewisser Weise schon dafür verantwortlich, weil sie sagt, dass eben dann irgendwann jemand kommt, der gerade diesen ethnischen Kampf, diese Abstiegsängste vieler Menschen kanalisiert. Und da sagt sie durchaus, dass Donald Trump diese Rolle in Perfektion ausgefüllt hat und natürlich das mit einer Werf befeuert hat, die ihresgleichen sucht. Aber sie sagt auch, eigentlich ist Amerika noch mal ganz gut davongekommen, weil dieser Trump eben nicht besonders smart war, es nicht besonders geschickt angegangen ist, zu sehr gefangen war in seiner eigenen narzisstischen Welt. Und sie sagt, potenzielle Nachfolger werden sich das genau anschauen und werden diese Fehler vermeiden. Und das ist ja etwas, was wir gerade im anstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf durchaus erleben, dass es Kandidaten bei den Republikanern gibt, die vielleicht viele Positionen von Trump nutzen wollen, aber eben diese persönlichen Fehler nicht machen möchten.
Welche Rezepte enthält denn das Buch von Barbara Walter, um diese Gefahren von bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu mindern?
Also es sind wirklich eher politische Rezepte als jetzt ökonomische. Sie sagt zwar auch, dass der Staat sich wieder stärker um die Schwächsten kümmern müsse, egal welcher Ethnie die abstammen, ob es nun, wenn wir bei den USA bleiben, ob es nun Afroamerikaner sind, ob es Weiße in Abstiegsangst sind. Aber darüber hinaus sagt sie, muss es auch eine politische Antwort geben. Und da spricht sie vor allem das durchaus marode amerikanische Parteien- und Wahlsystem an, der Zuschnitt von Wahlkreisen, die offensichtlichen Behinderungen in manchen Bundesstaaten bei Wahlen, der parteiische Zuschnitt vieler Wahlkreise. All das sind Reformen, die sie jetzt speziell mit Blick auf die USA empfiehlt. Aber dann auch weitergehend, und das ist sicher etwas, was man auch auf andere Länder ausdehnen kann, ist ihre klare Aufforderung, die sozialen Netzwerke stärker zu regulieren. Sie vergleicht es also mit Gesetzgebung, die es zum Beispiel auch gegen die Hersteller von Drogen oder von Medikamenten oder von anderen potenziell gefährlichen Stoffen gibt und sagt, so etwas bräuchten wir auch für die sozialen Netzwerke. Diese können nicht mehr unreguliert sein. Sie hätten am Anfang freundlich gewirkt und hätten vielleicht auch einen positiven Zweck verfolgt, Menschen zusammenzubringen, seien mittlerweile aber völlig entartet. Und das sieht sie als eine sehr, sehr elementare Gefahr für die Demokratie an, nicht nur in den USA, sondern auch weltweit.
An wen richtet sich denn dieses Buch Ihrer Meinung nach?
Also eigentlich an alle, die Amerika besser verstehen wollen. Es ist schon in vielen Teilen ein sehr amerikanisches Buch natürlich und die vielleicht verstehen wollen über die schon oft gelesenen Bücher zur Spaltung des Landes hinaus, was wirklich potenziell noch drohen könnte. Aber gerade mit dem letzten Punkt, den ich angesprochen habe, sicherlich auch Leute, die sich für Demokratieentwicklung weltweit interessieren und sich darum vielleicht auch sorgen. Denn natürlich viele der Analysen, die Walter vornimmt, könnten auch für andere Länder gelten und nicht nur für die USA.
Vielen Dank. Gregor Peter Schmitz war das über Barbara F. Walter, Bürgerkriege. Warum immer mehr Staaten am Abgrund stehen. Übersetzt von Thomas Wollermann und Bernhard Jendricke, gerade bei Hoffmann und Campe erschienen. Umfang 320 Seiten, Preis 26 Euro. Opioide sind in den USA bekanntermaßen zu einem großen Problem geworden. So ist Fentanyl mittlerweile nach Angaben der Drogenbekämpfungsbehörde DEA das tödlichste Rauschgift im Land. Fentanyl ist wie Oxycontin eigentlich als sehr starkes Schmerzmittel entwickelt worden. Die Suchtgefahr dieser synthetischen Opioide wurde bei der Verschreibung wohl lange unterschätzt oder auch verschleiert. Das jedenfalls wird dem Pharmakonzern Purdue vorgeworfen, der mit Oxycontin sein Geld verdient. Hinter dem Unternehmen steht die Familie Sackler. Über deren Tun und Lassen hat der Journalist Patrick Redden Keefe ein Buch verfasst. Imperium der Schmerzen heißt es. Die deutsche Übersetzung hat Tom Schimek für Andruck gelesen.
Die Opioidkrise war bekannt, aber nicht die Geschichte der Familie Sackler,
sagt Patrick Redden Keefe auf die Frage, warum er über Jahre mit solcher Hingabe einer schwerreichen US-amerikanischen Familie hinterhergestiegen ist.
Als ich 2016
mit der Arbeit begann, waren die Sacklers vor allem als große philanthropische Dynastie bekannt, die hunderte Millionen Dollar in die Kunst, die Wissenschaft, an Universitäten und Elite-Institutionen spendete. Was die Leute nicht wussten, war, dass dieselbe Familie Purdue Pharma besaß, eine Firma, die ziemlich viel Ärger mit dem Gesetz bekommen hatte. Ein Unternehmen, das zu einer Gesundheitskrise beitrug, die mehr als 500.000 Menschen das Leben gekostet hat.
Keefe ist ein investigativer Journalist mit literarischem Anspruch. Ein profunder Rechercheur mit Freude an Geschichten, die Charaktere, Denkweisen, Moden, Strukturen spiegeln. Dieses Projekt war eine Materialschlacht. Unmengen von Briefen, E-Mails, Memos, endlose Regalmeter, Gerichtsprotokolle, Gutachten und vieles mehr. Dazu sehr viele Gespräche. Es ist eine Kunst, auf einem solchen Hochgebirge von Tatsachen einen Weg anzulegen, den die Leserin, der Leser ohne Furcht vor Überforderung beschreiten mag. Keefe verschafft uns einen Panoramablick auf die Logik der Pharmabranche, ihren Hochmut, ihre Gier, ihre famosen Gewinne. Auch auf 100 Jahre US-Psychiatrie und, ja, Kapitalismus. Die Familiensaga, die sich über drei Generationen spannt, beginnt mit den Brüdern Arthur, Mortimer und Raymond, Kinder jüdischer Immigranten aus Galizien und Polen, die zwischen den Weltkriegen in Brooklyn aufwachsen. Drei ambitionierte Ärzte, die eine Dynastie begründeten. Wobei sich Arthur bei der Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Kommerz früh als Marketinggenie entpuppt. Er ist überzeugt, dass sich das Gros psychischer Krankheiten mit der richtigen Chemie besiegen lassen wird. Als in den 1950ern Präparate auf den Markt kommen, die aggressive Patienten sanft machen, bricht eine Ära pharmazeutischer Euphorie an. Die Hoffnung, dass sich für jedes Leiden bald die passende Pille finden wird. Zu jener Zeit kaufen die drei Brüder eine kleine Firma namens Purdue Frederick, die später zu Purdue Pharma wird.
Diese Firma mit Sitz in Connecticut hatte den Löwenanteil des Sacklerschen Reichtums erwirtschaftet. Während die Sacklers mit raffinierten Namensnennungsklauseln dafür sorgten, dass alle Galerien und Forschungseinrichtungen, die Nutznießer ihrer großzügigen Spenden wurden, den Namen der Familie an prominenter Stelle anbringen mussten, war ihr Familienunternehmen nicht nach den Sacklers benannt. Tatsächlich konnte man die Website von Purdue Pharma durchforsten, ohne je auf den Namen Sackler zu stoßen.
Viele Jahre später, Arthur Sackler ist schon tot, der Hauptgewinn. 1996 bringt Purdue Pharma ein Opiumderivat namens Oxycontin auf den Markt. Das Schmerzmittel, als hochwirksam und revolutionär angepriesen, wird bald von einer Armada von Ärzten verordnet.
Es entwickelte sich zu einem der größten Bestseller in der Geschichte der Pharmaindustrie und generierte Einnahmen in Höhe von rund 35 Milliarden Dollar.
Oberflächlich geht es oft um die Skrupellosigkeit der Profiteure, deren eigentümliche Gabe, Verantwortung von sich fernzuhalten, auch als die Suchtprobleme im ganzen Land längst zum Himmel schreien. Mehr noch, sagt Keefe, habe ihn allerdings fasziniert, wie viel Korruption in den USA möglich ist. Etwa, dass ein Behördenaufseher ein Medikament zulässt, nur um sodann zu dessen Hersteller zu wechseln und dort das Dreifache zu verdienen.
Es ist unethisch, es ist ungeheuerlich, aber vollkommen legal.
Es war nicht das erste Mal, dass sich Autor Keefe in der superreichen High Society bewegte. Ihn fasziniert deren oft schon albern wirkendes Sehnen nach Anerkennung, ihre Symbolik, Prahlerei, Banalität.
Es hört nie auf, als hätten sie so ein inneres Loch, das sie füllen müssen. Doch kein noch so großer Betrag kann diese Lücke stopfen. Für mich war es sehr heilsam, viel Zeit mit den Superreichen zu verbringen. Ich glaube nämlich wirklich, dass das in den meisten Fällen armselige Menschen sind.
Keith erzählt ausführlich auch von jenen, die sich wehren. Von der berühmten Fotografin Nan Goldin etwa, die 2014 wegen einer Sehnenentzündung Oxycontin bekam, bald süchtig war und die Dosis so drastisch erhöhen musste, dass die Beschaffung der Pillen zum Vollzeitjob wurde.
Sie arbeitete die ganze Zeit, doch sie lebte zurückgezogen in ihrer Wohnung, vollkommen isoliert und ohne jeden menschlichen Kontakt. Sie traf niemanden, mit Ausnahme derjenigen, die sie mit Tabletten versorgten.
Bis Goldin nach sehr teuren Therapien zur Aktivistin wird, die die Farmerfamilie konfrontiert. Und etwa dafür sorgt, dass der Sackler-Flügel im Pariser Louvre nicht mehr diesen Namen trägt. Diese Gegenwehr genau zu beschreiben, empfindet Keith als übergeordnete Aufgabe. Es gehe auch darum, jenen, die Verantwortlichkeit einfordern, letztlich für Demokratie kämpfen, Mut zu machen. Gerade im Kontext eines an vielen Orten der Welt, er sagt es so klar, wieder erstarkenden Faschismus, der den Horizont verdunkle, ganz besonders den jungen Menschen.
Bei denen sich, so glaube ich, das Gefühl breit macht, dass man ihnen einen sterbenden Planeten übergeben hat.
Die Opioidkrise ist mitnichten überstanden. Noch immer laufen deshalb Prozesse in den USA, nicht nur gegen Purdue Pharma und die Sacklers. Immerhin scheint die Familie, die raus will aus den Schlagzeilen, nun bereit, über 18 Jahre hinweg 6 Milliarden Dollar zu zahlen, die Abhängigen und ihren Angehörigen helfen sollen.
Ich finde nicht, dass das genug Geld ist. Ich finde nicht, dass das gerecht ist, aber es ist immerhin etwas. Und es wurde möglich, weil es engagierte Menschen gab, die versucht haben, sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Patrick Redden Keefe, Imperium der Schmerzen. Wie eine Familiendynastie die weltweite Opioidkrise auslöste. Übersetzt von Gregor Runge, Benjamin Dittmann-Bieber und Katrin Stier, erschienen im Verlag Hansa Blau. 640 Seiten kosten 36 Euro. Rezensent war Tom Schimek. Die Polikliniken wurden oft gelobt als Teil des Gesundheitssystems der DDR, das nach der Vereinigung zunächst vergessen und dann wiederbelebt wurde. Und bei den Polioimpfungen Anfang der 60er Jahre hatte der Osten die Nase vorn. Was war dran am Vorzeigeprojekt Gesundheitsversorgung der DDR und wie entwickelte es sich bei der fortschreitenden politischen und wirtschaftlichen Krise in den 80er Jahren? Das und mehr hat der Historiker Florian Bruns untersucht. Krank sein im Sozialismus. Das DDR-Gesundheitswesen aus Patientensicht 1971 bis 1989. Dieses Buch stellt Markus Heumann Ihnen vor.
In der DDR standen uns im Jahre 1949 etwas mehr als 13.200 Ärzte zur Verfügung. Heute sind es fast 33.000 Ärzte.
Als Gesundheitsminister Ludwig Mecklinger im Herbst 1979 zum 30. Republikgeburtstag die Entwicklung des DDR-Gesundheitswesens als Erfolgsgeschichte bilanzierte, stapelten sich in seinem Ministerium gerade die Protestbriefe von Opfern eines der größten Medizinskandale der DDR.
Anfang 1979 realisierten nämlich tausende Wöchnerinnen, dass ihnen im Rahmen der sogenannten Anti-D-Prophylaxe ein Serum injiziert worden war, das mit Hepatitis-Viren kontaminiert war. Über das MFG brach in der Folge eine Flut von Eingaben herein, in denen in scharfen Worten gefragt wurde, wie man denn angesichts solcher Vorkommnisse künftig noch Vertrauen in die Ärzte setzen könne.
So der Arzt und Historiker Florian Bruns in seiner Studie »Kranksein im Sozialismus«, die mittels der Analyse von 300 sogenannten Eingaben, vorrangig gerichtet an das Ministerium für Gesundheitswesen und die SED-Führung, dem Verhältnis von DDR-Patienten zu ihrem Gesundheitssystem in der Ära Honecker nachspürt. Der Terminus Eingabe war im Osten ein gebräuchliches Wort. Im zentralistischen SED-Sozialismus war die schriftlich zu formulierende Eingabe die zumeist einzige Möglichkeit für Bürger, an übergeordneter Stelle Beschwerden über die Tätigkeit staatlicher Instanzen zu äußern. Ab Mitte der 70er Jahre waren die Adressaten gesetzlich verpflichtet, binnen maximal eines Monats zu antworten oder wenigstens einen Zwischenbescheid zu erteilen. Minutiös rekonstruiert der Autor den Weg, den ein solches Schreiben in der staatlichen Bürokratie nahm. Die Leistungen der Eingabeabteilung im Gesundheitsministerium wertet Bruns dabei durchaus positiv.
Die von offizieller Seite gern propagierte Sorge um den Menschen wurde hier tatsächlich ernst genommen und in die Tat umgesetzt. Zugleich wird deutlich, dass die Bearbeiter erhebliche Ermessensspielräume bei der Bewilligung oder Ablehnung der jeweiligen Anliegen hatten. Sie verfügten über die Macht, Ressourcen zu verteilen, etwa indem sie Patienten ein knappes Medikament verschafften, einen gewünschten Termin bei einem Spezialisten ermöglichten oder die Wartezeit auf eine Operation verkürzten.
Weil Gesundheits- wie Sozialversicherungssysteme in der Bundesrepublik und der DDR ganz unterschiedlich funktionierten, liefert der erste Teil des Buches einen Überblick über Geschichte und Strukturen des DDR-Gesundheitswesens. Dazu gehört auch der ideologische Überbau, der Einfluss auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient hatte. So bilden Beschwerden über die Umgangsformen des medizinischen Personals in ambulanten wie stationären Einrichtungen in den analysierten Eingaben einen absoluten Schwerpunkt. Eingehend widmet sich Florian Bruns den Strategien der Bürgerinnen und Bürger, um bei der Staatsmacht Gehör zu finden.
Die Mehrzahl der Eingabenschreiber folgte dem Kalkül, wonach eine glaubhafte Selbstverortung in der sozialistischen Gesellschaft die Erfolgsaussichten des eigenen Anliegens steigern würde. Manche betrieben diese politische Selbstverortung durch das Aufzählen biografischer Aspekte oder Leistungen, die dem typischen sozialistischen Narrativ entsprachen. Indem sie sich als kinderreiche Arbeiterfamilie beschrieben, versuchten beispielsweise die Eltern eines herzkranken Kindes aus Greifswald, die lange Wartezeit auf eine Operation ihres Sohnes abzukürzen.
Größter Wert muss auf die sorgsame Bearbeitung der Eingaben gelegt werden. Erscheinungen der Verantwortungslosigkeit, Gleichgültigkeit, Herzlosigkeit gegenüber Bürgern sind mit dem Wesen unseres Arbeiter- und Bauernstaates unvereinbar.
Erich Honecker auf dem 10. Parteitag der SED 1981. Dass sich die Eingaben von Jahr zu Jahr mehrten, illustriert die zunehmenden Probleme des DDR-Gesundheitssystems in den 80er Jahren. Während in Renommierprojekte wie den Neubau der Berliner Charité investiert wurde, häuften sich zugleich Versorgungsengpässe mit Medikamenten, verlängerten sich Wartezeiten für ambulante und stationäre Behandlungen, verfielen die Krankenhäuser und Sanatorien, besonders in der DDR-Provinz. Dass auch in einem sozialistischen Gesundheitssystem Patienten keineswegs gleich behandelt wurden, dafür sind nicht nur die speziellen, gut ausgestatteten Kliniken für Regierung und Stasi ein Beleg, sondern auch die Staffelung der Arzneimittel in vier sogenannte Nomenklaturen, von denen nur die erste in Apotheken allgemein verfügbar war bzw. sein sollte. Ging es indes etwa um den Import von Medikamenten, gar aus dem westlichen Ausland, sah sich der bedürftige Patient einer monströsen Bürokratie und monatelangen Wartezeiten ausgesetzt. Das Eingabewesen, konstatiert der Autor, konnte hier, wie auch bei anderen Problemen, zwar durchaus Härtefälle mildern, aber damit letztlich nur den allgegenwärtigen Mangel anders verteilen. Dazu liefert Florian Bruns mit seiner Studie beredte Beispiele, wenn er auch selbst anmerkt, dass in ihr ein ganz bestimmter Teil von Eingaben fehlt.
Die ultimative Drohung war die Ankündigung, bei Nichterfüllung des vorgebrachten Anliegens einen Ausreiseantrag zu stellen. Da solche Schreiben im Regelfall an die Staatssicherheit weitergereicht wurden, finden sie sich nicht in den hier untersuchten Akten des MFG oder der ZK-Abteilung.
Florian Bruns, Kranksein im Sozialismus. Das DDR-Gesundheitswesen aus Patientensicht 1971 bis 1989. Bei CH Links verlegt, die 280 Seiten kosten 25 Euro. Sie hörten eine Rezension von Markus Heumann. Die Menschheit beschwört seit der Aufklärung ihre Gleichheit. Ebenso zelebriert sie jedoch die Differenz. Überhaupt, wie ist es möglich, die Einheit des Menschengeschlechts als Vielheit zu denken? Wie kommen Gleichheit und Verschiedenheit, Universales und Partikulares hier überein? Der Historiker Till van Raden wählt die jüdische Geschichte, um dieses Problem zu entfalten. Er berichtet in seinem Buch Vielheit von Judenemanzipation seit dem späten 18. Jahrhundert über jüdische Erfahrungen von Gleichberechtigung und Diskriminierung bzw. Verfolgung. Eine gewagte Herangehensweise, die auch nicht in allen Punkten aufgeht, meint unser Rezensent Sebastian Engelbrecht.
Till van Raden verbindet Geschichtsschreibung mit der philosophischen Deutung der Phänomene. Er liebt die Abstraktion und schildert die Historie wenig im Konkreten, vielmehr aus der ideengeschichtlichen Distanz. Als Stoff seiner oft allgemeingültigen Betrachtungen hat er sich das Feld der Geschichte der Juden in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert ausgesucht. So trägt sein historisches Buch den Titel »Vielheit«. Darin verhandelt der Geschichtsprofessor von der Universität Montreal die Mehrdeutigkeit universalistischer Ideale im Blick auf Emanzipation und Gleichberechtigung des Judentums in Deutschland. Universalismus steht bei van Raden für die Aufklärung, für allgemeingültige Werte wie etwa Gleichheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Eine Geschichtsschreibung, die die Frage nach den Ambivalenzen der bürgerlichen Gesellschaft ernst nimmt, sollte ihr Augenmerk auf die Gleichzeitigkeit des Versprechens der Teilhabe einerseits und des Potenzials der Exklusion andererseits richten. Als fruchtbar könnte es sich erweisen, das Universale und das Partikulare nicht als Gegensätze zu verstehen.
Van Raden stellt fest, dass es keinen reinen Universalismus gibt, sondern nur verschiedene Universalismen. Die aufklärerischen Ideale des Einzelnen sind immer vom Kontext gefärbt, aus dem er stammt. Denn jede und jeder Einzelne stammt aus einer partikularen Umgebung. Und viele Gemeinschaften pflegen neben dem Universalismus auch einen Partikularismus, zum Beispiel die Konfessionen, auch das Judentum. Für van Raden ist das kein Widerspruch. Universalistisch-aufklärerische Ideale und die Pflege einer partikularen Identität stünden in einem dialektischen Verhältnis zueinander, meint der Autor.
Indem wir sie in der Schwebe halten, können wir eben dieses ständige Wechselspiel zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, unserem Wunsch nach allgemeingültigen Prinzipien einerseits und der Erfahrung, dass wir eben unsere ganz eigenen biografischen, moralischen Prägungen immer mitbringen in diese Debatten, diese Spannung können wir gleichsam in der Schwebe halten.
Die Konflikte zwischen diesen beiden Polen stellt van Raden am Beispiel des Judentums in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert dar. Der Streit um die rechtliche Gleichstellung der Juden sei immer mit einem Anspruch auf Differenz verbunden gewesen. So habe schon der Philosoph Moses Mendelssohn erkannt, dass eine bürgerliche Verfassung allen Menschen das gleiche Recht einräumen sollte. Im Hinblick auf die Religion aber gebe es ein allgemeines Recht auf Verschiedenheit. Zugleich beklagten vermeintlich aufgeklärte deutsche Nichtjuden, wie der Historiker Heinrich von Treitschke, zahlreiche und mächtige Kreise des Judentums weigerten sich schlechtweg, Deutsche zu werden. Ein pluralistisches Verständnis der deutschen Nation lehnte Treitschke ab. Van Raden beobachtet, gerade wegen der allgemeinen Überzeugung, dass alle gleich seien, werde es zum Problem, dass im Alltag die Unterschiede immer wieder deutlich zu erfahren seien.
Daher kann es nicht überraschen, dass der Streit über kulturelle und religiöse Differenz umso heftiger wird, je mehr sich das Ideal der allgemeinen Gleichheit und Freiheit durchsetzt.
Alles in allem sei das 19. Jahrhundert unter diesen Bedingungen aber für viele deutschsprachige Juden durchaus ein goldenes Zeitalter des wirtschaftlichen Vorankommens gewesen, stellt Till van Raden fest. Es verdankt sich aus seiner Sicht diesem Prinzip.
Wenn Konflikte verhandelt werden, wo darf eine Synagoge gebaut werden, an welchen Tagen dürfen Katholiken Prozessionen durch welche Stadtviertel führen und so weiter und so weiter, dass dann im Zentrum steht immer der konkrete Fall und man versucht irgendwie sich durchzuwursteln. Und ich glaube, dass dieses Durchwursteln, muddling through, ist eines der, wenn man so will, klügsten Prinzipien im Umgang mit diesen Arten von Konflikten, die über religiöse, kulturelle Pluralität ins Spiel kommen.
Selbst wenn sich viele Juden in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr religiös als Juden verstanden hätten, so van Raden, so hätten sich doch viele noch ethnisch dem jüdischen Stamm zugehörig gefühlt. Der Autor schlägt in seinem Buch einen weiten Bogen, vom Beginn der Judenemanzipation bis in die Gegenwart. Das Buch endet mit der zeitgenössischen Debatte um die Begriffe Assimilation und Akkulturation zur Beschreibung dieser Annäherung des Judentums an die nichtjüdische deutsche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Und so empfiehlt der Historiker van Raden sein Prinzip eines Universalismus, der sich mit dem Partikularismus verschränkt, als überzeitliches Rezept. Er empfiehlt es auch aktuell anzuwenden.
Im Zentrum dieser Kritik steht mit Sicherheit die Debatte über Kolonialismus und Postkolonialismus und dass das Erbe der europäischen Aufklärung im Grunde genommen dadurch fragwürdig auch für uns sein sollte, weil es eben die ideologische Begründung für koloniale Projekte geliefert hat. Und daran ist nicht alles falsch oder zurückzuweisen, aber es übersieht eben eine andere Seite, eine hellere Seite der Aufklärung.
Der Verfasser schreibt dann sogar, jüdische und postkoloniale Perspektiven ergänzten einander. Beide seien emanzipatorische Bewegungen. Das Volk Israel und die von Kolonialismus unterworfenen Völker hätten je auf ihre Weise den Aufbruch in die Freiheit erlebt. Zur Konkurrenz der jüdischen und postkolonialen Perspektiven aber schweigt van Raden. Diese Konkurrenz wurde in den heftigen Debatten um den kamerunischen Historiker Achille Mbembe und die Documenta 15 deutlich. Der Zionismus ist aus jüdischer Sicht kein kolonialistisches Projekt, sondern die Befreiungsbewegung eines Volkes, das über fast 2000 Jahre verfolgt und entrechtet wurde. Der Grund für den Streit zwischen Zionismus und Postkolonialismus ist die historische Einzigartigkeit der Shoah und mit ihr die Folgen, die Gründung des Staates Israel. Bei dieser Feststellung beginnt die Kritik an van Radens Buch. Er schlägt einen weiten historischen Bogen der Geschichte des Judentums in Deutschland. Er geht über die historische Darstellung hinaus und bemüht sich um allgemeingültige geschichtsphilosophische Erkenntnisse über die Aufklärung, den Universalismus und seine Widersacher. Bei alledem aber blendet er das totale Scheitern der universalistischen Konzepte des 19. Jahrhunderts aus. Das Verbrechen der Shoah, begangen von den Deutschen, einer vermeintlich aufgeklärten Nation. Van Raden referiert über die Judenemanzipation, ohne auf den Abgrund einzugehen, der ihr folgte. Das ist angesichts des weiten philosophischen Horizonts der Fragestellung nicht redlich. Nach der Shoah kann ein Durchwursteln, wie es van Raden empfiehlt, nicht genügen, um Universalismus und Partikularismus miteinander zu versöhnen. Der Verfasser müsste den Begriff des Universalismus scharf abgrenzen gegen diejenigen, die sich als Freunde des Universalismus feiern, in Wahrheit aber seine Verräter sind.
Meint Sebastian Engelbrecht nach der Lektüre des Buches »Vielheit«, jüdische Geschichte und die Ambivalenzen des Universalismus von Till van Raden. Es ist bei der Hamburger Edition erschienen, 223 Seiten, 30 Euro. Lee Ann Fuji war Politikwissenschaftlerin an der Universität Toronto in Kanada. Sie forschte zu kollektiver Gewalt. Fuji starb 2018 und 2021 erst wurde ihr letztes Buch veröffentlicht, das nun auch auf Deutsch erhältlich ist. Es befasst sich mit demonstrativer Gewalt, mit öffentlich zelebrierter Gewalt. Es geht um Krieg, Genozid, Folter und Rassismus. Showtime lautet der Titel des Buches und Marie Koppel stellt es vor.
Lee Ann Fuji vergleicht in Showtime drei von extremer Gewalt geprägte Perioden. Den Genozid in Ruanda 1994, die Lynchmorde an schwarzen Menschen im Süden der USA bis in die 1930er Jahre und den Bosnienkrieg 1992 bis 1995. Erstmal sind das ganz verschiedene Episoden, was den zeitlichen, geografischen und kulturellen Kontext angeht. Die Gemeinsamkeit sieht Fuji in einem besonders verstörenden Phänomen, und zwar dem bewusst öffentlich zelebrierten Gewaltakt.
Derartige gewalttätige Aufführungen stellen kollektive Versuche dar, Gewalt so zu inszenieren, dass die Menschen sie sehen, wahrnehmen und verinnerlichen.
Dass sich öffentliche Gewalt normalisiert, ist Fuji zufolge in den drei analysierten Fällen von Genozid, Krieg und rassistischer Selbstjustiz vor allem auf ein allgemeines Mitmachen angewiesen. Das heißt, sobald ein Mord sichtbar auf der Straße stattfindet, nehmen Menschen automatisch passiv oder aktiv daran teil. Dadurch werden sie zu Akteuren und selbst zu einem Teil der Gewalt, ob sie wollen oder nicht. Darin sieht Showtime die Hauptfunktion demonstrativer Gewalt, Menschen aktiv in eine neue Ordnung hereinzuziehen. Aber nicht immer werden solche brutalen Verbrechen unbedingt von politischen Playern taktisch gesteuert, sondern die Anwesenden sind selbst für den Verlauf der Gewalt verantwortlich. Ein Beispiel ist in dem Buch die Mobilisierung eines weißen Lynchmobs vor einem Gefängnis in Maryland, in dem ein potenzieller schwarzer Straftäter sitzt. Innerhalb von Stunden werden hier Machtpositionen ausgehandelt.
Die Menschen, die sich dort versammelt hatten, standen einfach schweigend da oder gingen umher und sprachen miteinander. Sie beobachteten und warteten. Einige versuchten, eine Führungsrolle zu übernehmen, indem sie die Widerstandsfähigkeit des Polizeikordons testeten. Sie schoben und stießen die Polizisten, was das gesamte Gefüge der Menschenmenge verschob. Dazu kamen einige Männer, die sich anscheinend bemühten, eine Nebenrolle einzunehmen. Ein Mann fuhr seinen Laster in die Gasse neben dem Gefängnis und rief, er habe 8 Kisten Dynamit, wenn sie gebraucht würden.
Der Originaluntertitel von Showtime ist »The Logic and Power of Violent Display«, was das Erkenntnisinteresse des Buchs eigentlich besser trifft als die deutsche Übersetzung als »Formen und Folgen demonstrativer Gewalt«. Denn Fuji bleibt nicht bei der geschichtlichen Beschreibung von »Formen und Folgen«, sondern will das »Warum« klären, das heißt, was Menschen dazu treibt, Gewalt derartig spektakulär in Szene zu setzen. Ein grundmenschlicher Sadismus? Ideologien und ethnische oder kulturelle Feindbilder? Fuji argumentiert dagegen, indem sie langfristige Entwicklungen in die Analyse mit einbezieht. Zum Beispiel, wie die Kategorien Tutsi und Hutu in Ruanda kolonialistisch gegeneinander ausgespielt worden sind. Obwohl diese Identitäten eigentlich viel fließender sind und sich nicht allein über sogenannte Stammeskriege erklären lassen, werden im Genozid ethnische Kategorien zur neuen Realität, zum Beispiel in Ausweisdokumenten.
Jeder, in dessen Ausweis das Wort Tutsi stand, der wie ein Tutsi aussah oder behauptete, seinen Ausweis verloren zu haben, wurde getötet.
Auch Ideologie spielt nach Fujis Ergebnissen eine viel kleinere Rolle als oft angenommen.
In keiner der drei Episoden spielte es eine Rolle, ob die Menschen an die neue Definition des Serbischseins, des Weißseins oder der genozidalen Ideologie glaubten, die von den Gestaltern der Aufführung entworfen und verbreitet wurde. Entscheidend war vielmehr der körperliche Vollzug der neuen Ordnung.
Ein Mob oder eine Patrouille lässt Fuji zufolge also A. eine neue Ordnung entstehen und formt B. über die gemeinsamen Taten auch seine einzelnen Mitglieder. Gewalt verändert dann ganz konkret Identitäten. Fuji benutzt, was das angeht, immer wieder eine seltsame Formulierung, dass die Gewalt Menschen die Chance gibt, sich in neue Menschen zu verwandeln.
Indem eine Person in die Rolle eines Jägers bei einer Menschenjagd schlüpft, tut sie sehr viel mehr als nur so zu tun, als wäre sie ein Beamter, der Verhaftungen vornehmen kann. Sie spürt tatsächlich die Autorität, den Status und die Macht, die mit dem Amt eines Polizeibeamten verbunden sind.
Letzten Endes legt Fujis Buch den Finger auf ganz egoistische Motive, die Einzelpersonen haben, bei öffentlichen Gewaltdemonstrationen mitzumachen. In der durch Gewalt etablierten Ordnung werden Machtansprüche befriedigt und es realisieren sich ganz banal Aufstiegschancen. Produktiv unbequem ist Showtime vor allem darin, dass es simple Erklärungsmuster für Gewalt stört. Wie Menschen sind böse, weil grundsadistisch. Es geht auch über die übliche Fassungslosigkeit hinaus, die dazu dient, sich von solchen Extremen zu distanzieren. Lien Fuji erinnert stattdessen daran, Identitäten und Täter- und Opferrollen stehen nicht deterministisch fest. Und außerdem, Gewalt ist keine Tatsache, sondern ein Prozess. Dadurch wird hier einerseits niemand von dem grundsätzlichen Potenzial zur extremsten Gewalt freigesprochen. Fuji leitet daraus aber am Ende auch Handlungsfähigkeit ab, nach dem Motto, wir sind alle zu mehr fähig, als wir glauben wollen, aber können auch anders handeln.
Manche Serben werden ihren nicht-serbischen Nachbarn weiterhin helfen, anstatt sie zu verletzen. Manche Hutu werden befreundete Tutsi nicht denunzieren, sondern beschützen. Einige weiße Sheriffs werden einen schwarzen Verdächtigen vor dem Lynchmob schützen, anstatt ihn auszuliefern. Und indem sie das tun, lehnen sie nicht nur die Bedeutung ab, die mit der Zurschaustellung von Gewalt konstruiert wird, sondern sie zeigen auch, wie schwach, fließend oder veränderlich diese Bedeutung ist.
Ein Zitat aus Showtime. Formen und Folgen demonstrativer Gewalt von Lien Fuji, rezensiert von Marie Koppel. Das Buch ist in der Übersetzung von Stefan Gebauer in der Hamburger Edition erschienen. Es füllt 336 Seiten und kostet 35 Euro. Und das war's mit der politischen Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es um die Herausforderungen von Integration und gesellschaftliche Konfliktlösung im Allgemeinen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.